gucken, ob das funktioniert. Gott ist gut. Halleluja. Preis der Herrn. Und hier, ich habe in Moses 31, 5. Moses 31 gelesen. Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich werde dich nicht in den Stich lassen. Ich werde bei dir sein. In allem, was du tust, in allem, was geschieht und so weiter. Und Jesus sagte in Johannes Kapitel 14, Vers 18, da sagte, ich lasse dich nicht allein. Ich gehe hin zum Vater und will euch eine Stätte zubereiten und will wiederkommen und euch mitnehmen, dass ihr dort seid, wo ich bin. Der Herr Jesus möchte auch nicht allein sein. Verstehst du? Auch er sagt, ich werde euch abholen. Und er sagt, ich werde das Abendmahl nicht mehr mit euch halten, bis ich mit euch zusammen im Himmel das Mahl feiere. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also auch, dass Gott allein ist. Und Gott wollte auch nicht allein sein. Deshalb hat er den Menschen geschaffen. Deshalb hat er die Engel geschaffen. Deshalb hat er ja die Gottheit, deshalb war der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die haben eine innige, herzliche Gemeinschaft. Auch wir Christen. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen einander. Und so weiter. Sonst sind wir nur Theoretiker, Fantasten, Utopisten. Wir bilden uns was ein. Nein, wir brauchen einander. Egal, wo wir sind und egal, was passiert. So, Gott will mit uns sein. Er sagt, ich will dich nicht verlassen. Und wenn du manchmal allein bist und denkst, es geht nicht mehr, sei nicht bestürzt, sei nicht entsetzt. So viele Menschen, die wollen allein sein für sich. Ich will meine Ruhe haben. Das kannst du eine ganze Weile durchhalten, aber du kannst nicht damit leben. Irgendjemand muss dich versorgen und dich entsorgen. Das ist das. Wer will dich entsorgen? Verstehst du? Dann findet man dich irgendwo in einer Mansarde. Und leider in diesen großen Städten sterben die Menschen einsam und verlassen. Ich denke nur an eine Frau hier, die zu uns in der Gemeinde kam, da ganz unten von Berlin. Die, eine Weile war sie gar nicht da. Und dann habe ich gedacht, ich habe angeschrieben, habe probiert anzurufen, hat sie nicht abgehoben. Gut, nach zwei, drei Wochen habe ich gedacht, jetzt musst du selber hinfahren und mal gucken, wo ist die liebe Schwester? Und dann gucke ich im Briefkasten, das sind meine alten Briefe noch im Briefkasten. Und was ist gewesen? Ja, der Briefkasten war übervoll, nicht geleert. Das heißt also, sie ist nie mehr runtergekommen, seitdem ich da irgendwie vor ein paar Wochen meinen Brief geschrieben habe. Und dann habe ich die Polizei angerufen, habe ich gesagt, ich bin Pastor und ich vermute hier das Schlimmste. Ich denke, die Schwester lebt nicht mehr, die ist Glied in meiner Gemeinde und so weiter. Und dann brechen wir die Tür auf und die liegt schon fast in der Verwesung. Verstehst du? Und so sterben so viele Leute. Und ich habe die Nachbarn gefragt, habt ihr nichts gemerkt? Nee, wir haben nichts gemerkt, das Fenster war offen und so weiter. Nichts gemerkt. Einsam. Und deshalb ist es nicht gut, dass der Mensch allein sein. Das möchte ich hier einfach betonen und einfach in den Raum stellen. Weißt du, so viele Menschen sind nur gesetzlich, sie leben für sich, denken an sich und sorgen für sich, aber sie denken nicht weiter. Was dann? Was ist dann, wenn ich mal nicht mehr da bin und nicht mehr kann oder in meiner Wohnung zusammengebrochen bin und auf dem Boden liege? Verstehst du, das gibt's auch. Da verstehst du, so viele Leute fallen aus dem Bett raus und stehen nicht mehr hoch und können nicht mehr hoch, liegen auf dem Boden. Wir kennen solche Geschichten. Ich habe von Billy Smith, die Frauen. Weißt du, die Leute haben verlernt, was ist bedingungslose Liebe? Was ist bedingungslose Liebe? Bei vielen ist die Liebe erkaltet, weil die Ungerechtigkeit überhand genommen hat. In unserer Gesellschaft gibt es keinen Humor, keine Harmonie. Da wird nicht mehr viel gelacht und die Leute verstehen keinen Spaß. Deshalb brauchen wir Sendungen, verstehen sie Spaß. Nur wenn jemand ins Unglück fällt oder Pannen und Pleiten hat, das ist Spaß für sie. Nein, Spaß ist, dass man über sich selber lacht. Wo kann der Mensch über sich selbst noch lachen? Es gibt keine Toleranz. Da musst du, ja, jeder will beachtet werden, geschätzt werden, besonders mit Samthandschuh behandelt werden. So viele sind Egoisten und wir haben so viele Egoisten, auch hier im Westen. Und ich sage das, die vermehren sich. Die ganze Welt ist fast voller Egoisten. Auch die Christen sind Egoisten. Die denken nur an sich, mein Glück, mein Friede, mein Erfolg, mein Leben, meine Bedürfnisse, meine Familie, mein Haus. Wir müssen von uns selber weg. Wie heißt es von den ersten Christen? Auch das gehört hier. Wer steht neben mir und wer ist an meiner Seite? Die ersten Christen hatten alles gemeinsam. Sie haben nicht mehr gesagt, das ist mein Haus, das ist mein Auto, das ist mein Esel, mein Kamel. Das muss gelernt werden, dass wir alle gemeinsam haben. Die meisten können gar nicht gemeinsam leben, dieses gemeinsame Leben. Auch im Kloster haben viele ein Problem, dieses gemeinsame Leben zu praktizieren. Ich weiß, was das bedeutet. Als ich junger Pastor war, die Jesus People Bewegung, da gab es die Hippies, die dann sich bekehrten, so die Jesus People sich bekehren, die sollen alles gemeinsam haben. Haben sie angefangen, bis einer kam und alles unterschlagen hat und nach Indien abgehauen ist. Verstehst? Wir müssen halt, weißt du, die Leute haben nicht gelernt, aufeinander zu hören, einander zu achten, einander zu dienen. Das ist ein Kunststück. Weißt du, wenn das Herz nicht reif ist, wir können nicht gemeinsam alles haben. Irgendjemand ist ein Betrüger. Einer wird mich verraten, hat der Herr Jesus gesagt, sogar bei den 12 Jüngern. So Mann und Frau sollten einander Gehilfen zur Freude sein. So heißt es Gott, lasst uns Menschen machen, dass sie einander helfen, einander beistehen, einander die Last teilen, einander ja in den Nöten zusammenhalten, zusammenstehen. Eine Ehe sollte Himmel auf Erden sein. Doch wenn ich heutzutage die Ehen angucke, das ist mir eine Hölle auf Erden statt einer Ehe. Es soll ein Stück Paradies sein, aber es ist ein Jammertal. Es geht gut, es fängt wunderbar an, aber nach einigen Jahren ist alles zusammengebrochen. Und es gilt nicht nur für die Ehe, sondern diese Unterordnung, Einordnung und sich einbringen für jede Beziehung, auch in der Gemeinde. Zuerst, wenn du in der Gemeinde kommst, dann denkst, oh, ein wunderbarer Schar. Es sind glückliche Menschen, sind fröhlich und singen und schmettern und jubeln und jauchzen und jodeln. Aber nach einer Weile, dann merkst du, da versucht einer geiler zu sein wie der andere, schärfer zu sein wie der andere. Und da benutzt er einer wie der andere Ellenbogen und sich durchsetzen, sich verwirklichen. So wie jetzt in den Parteien, du siehst, da versucht ja einer den anderen zu moppen, abzusetzen. Und du merkst, du, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Das ist nicht das, was ich will. Die Leute verstehen einander nicht mehr. Die wissen nicht, was Liebe ist, was Leben ist, was Friede ist, was Hingabe ist. Die Wirklichkeit ist bei den meisten verloren. So, man muss die Spielregeln kennen, wenn man ein Spiel spielen möchte. Egal, ob es Mensch ärgerlich ist oder Schach, du musst die Spielregeln kennen. Gott hat uns Spielregeln gegeben. Was ist nötig für ein glückliches Leben? Jeder spielt heutzutage so, wie er möchte, nach seinem Gutdünken. Die meisten kennen nicht die Spielregeln. Was sind die Spielregeln für Liebe, für Glück, für ja ein nettes Leben? Man denkt, das wäre, ich mache so, wie ich für richtig halte, und dann wundern sich, das geht den Bach runter. Wer sich nicht an den Spielregeln hält, nicht auf Gottes Rat hört, der geht verloren. Der verliert seine, das, was er erwirtschaftet hat, was er reingebracht hat, der verliert alles, und am Schluss steht er vor einem Dilemma. Es hat nichts, die Familie ist kaputt, die Frau ist weg, der Mann ist weg, die Freunde sind weg, und dann steht plötzlich ganz allein. So, einer, der sich selbst nicht nach den göttlichen Spielregeln lebt, kann nicht erwarten, dass die anderen das tun. Verstehst du? Und dann jeder versucht, sich durchzusetzen, sich zu behaupten. Viele Menschen wissen nicht, was richtig und was gut und was in Ordnung ist. Weißt du, und man schimpft dann der Paulus, ja, was der verlangt, aber der ist von Gott inspiriert gewesen. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann muss die Frau lieben, was das auch immer heißt. Das sind göttliche Spielregeln. Wer sich nicht daran hält, der wird dann gegen Gott rebellieren, gegen den Mann rebellieren, gegen die Frau rebellieren, die Kinder werden gegen die Mutter rebellieren und wir haben eine Gesellschaft der Rebellion. So, verstehe die Menschen. Sie wollen leben, aber sie wissen nicht, wie man lebt, weil sie die Spielregeln nicht beherzigen. Ich denke schon an fromme Leute, sogar Petrus. Sogar Petrus geht mit dem Herrn Jesus und der Herr Jesus sagt, du hör mal, ich werde in den nächsten Wochen und Monaten leiden und ich werde gekreuzigt werden. Und dann sagt der Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Herr, das widerfahre dir nicht. Also Petrus hat die Spielregeln Gottes nicht gekannt. Er hat nicht verstanden. Weißt du, der Teufel hat ihn benutzt. Der Teufel hat ihn benutzt und geritten. Er hat das Kreuz nicht verstanden. Und wenn du das Kreuz nicht verstehst, die Spielregeln Gottes nicht verstehst, dann sagst du, Herr, das widerfahre dir nicht. Das will ich nicht. Das Kreuz gehört zur Spielregel Gottes. Das Kreuz. Sonst ohne dem Kreuz gäbe keine Auferstehung, kein Sieg, keine Versöhnung, keine Krone, keinen Himmel, keine Herrlichkeit. Und es ist wichtig, dass wir die Spielregeln Gottes kennen. All das gehört dazu. Wer das Kreuz nicht versteht, der erlebt die Hölle auf Erden. Der sagt, ist das wirklich alles? War das wirklich alles? Wer nicht die Spielregeln Gottes kennt, der wird sich verbiegen lassen, der wird alles Mögliche unternehmen und er wird über die Stränge hauen. ja, ich muss das nicht akzeptieren, ich muss das nicht annehmen. Kennen wir die Spielregeln Gottes? Zum glücklichen Leben, zum gesegneten Leben, zum erfolgreichen Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die richtigen Leute an unserer Seite haben. Irgendjemand hat erzählt, da haben wir so Rundfrage gemacht oder Umfrage gemacht in der Gemeinde, wie hast du deinen Partner gefunden? Und dann erzählt ein junger Mann, der aus Rumänien kam, er hat die Bibel gelesen und der Herr hat ihn zu der Partnerin hingeführt. Und dann haben wir gefragt, ja wie? Wie bist du da drauf gekommen? Durch die Bibel? Er sagte, weißt du, ich habe gebetet, lieber Gott, zeig mir, welche Frau es ist, die ich heiraten sollte. Welche es ist, da waren mehrere Mädchen in der Gemeinde. Und dann hat er die Augen zugemacht, die Bibel aufgeschlagen. Und dann, wo der Finger stecken geblieben ist, stehen geblieben ist, dann sagte er, das ist es. Und hat er aufgeschlagen die Bibel und las, eine große Dürre kommt. Und dann liest er, und genau eine große Dürre kommt. Und die große schlanke Frau, die hatte dann, das schlanke Mädchen hat er geheiratet. Das ist, der Herr hat mich geführt. Die Bibel ist kein Horoskop. Die Bibel ist kein Horoskop. Und wir können auch nicht nach Weissagung gehen, dass jemand da weissagt. Ich kenne solche Leute. Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, der hat sogar 5 Kinder gehabt. Und der hat sich scheiden lassen. Oder die Frau ist ihm abgehauen, vielmehr. Warum? Und der hat gesagt, ja, der Herr hat uns zusammengeführt durch eine prophetische Botschaft. Vergiss die ganzen prophetischen Botschaften. Dein Herz muss entscheiden. Der Herr muss dir den inneren Frieden geben. Das ist der Partner, die Partnerin und so weiter. Sonst sitzt nachher mit 5 Kinder und die Frau haut dir ab. Verstehst? Gott baut Familien. Und es muss mit Liebe oder aus Liebe geschehen. Gott tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Weißt du, wenn wir alle Leute aufnehmen, die da kommen, was glaubst du, was für ein Haufen wir werden? Wir können nicht alle aufnehmen, sondern Gott tut die Richtigen zur Gemeinde. Und Gott tut auch die Falschen weg von der Gemeinde. Auch das gehört dazu. Und das muss auch mal gesagt werden. Dass nicht nur, dass der Herr hinzutut, sondern dass der Herr auch mal wegnimmt. Denn plötzlich, ja, die rebellieren, die nicht einverstanden sind, die nimmt der Herr auf seine Art und Weise weg. Denk an die Rotte Kora in der Bibel. Ja, ich will nur sagen. Viele Menschen werden verwirrt, verunsichert, weil sie sich nicht an die Spielregeln Gottes halten. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Ganz arg wichtig. Gott ist ein Gott der Ordnung. Deshalb, ich ermutige dich, halt dich an das, was der Heilige Geist den Gemeinden sagt. In der Bibel heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist zu sagen hat. Was sagt der Heilige Geist deinem Herzen? Nicht nur, was in der Bibel drin steht, nicht nur, was der Pastor erzählt, nicht nur, was in den Büchern steht, verstehst du, Joyce Meyer predigt oder was weiß ich, irgendein Superstar predigt, sondern was sagt der Heilige Geist? Ordnung ist das Gegenteil vom Chaos. Und Gott will kein Chaos, sondern Gott will Harmonie, Ausgeglichenheit, Gelassenheit, dass Menschen getrost sind. Wer steht an deiner Seite? Du kannst mit einem Heiligen oder mit dem Teufel verheiratet sein. Mit wem gehst du die Verbindung ein? Du kannst schöne, sonnige Tage haben oder du kannst die Hölle auf Erden haben. Der falsche Mensch an deiner Seite. Die falsche Verbindung im falschen Verein. So, deshalb, ich predige Wort Gottes und versuche einfach zu helfen. Mach die Augen auf, schlaf nicht, penn nicht. Verlier nicht den Überblick über dein persönliches Leben. Die Bibel zeigt uns den Weg. Wie kann ich den Weg finden? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott muss uns Frieden schenken. Das ist es. Und das merkst du nicht sofort auf Anhieb. Stück für Stück. Die Predigten, die wir hier halten, die sollen nur Licht sein auf deinem Weg. Die sind nicht das Perfekte. Gott muss uns Stück für Stück Augen öffnen, Ohren öffnen, das Herz öffnen. Wie heißt es in der Bibel? Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Oder blieb was hängen. Und die Lydia hat später den Lukas, Dr. Lukas geheiratet. Und wir sehen, also die Spur verliert sich. Lukas geht da nach Laodicea, wo die Lydia herkam. Aber der Herr tat ihr das Herz auf. Auch für den Partner. Predigten sollen uns zu der Stimme Gottes bringen. Deshalb sei nicht engherzig, fahr nicht Schmalspur, unterordnen. Ich muss mich unterordnen. Was glaubst du, wenn jeder macht in einer Armee, in einer Firma, wenn jeder macht, was er will, wir haben gleich Chaos und Ruin und Untergang. Und auch in einer Ehe, da gibt es Spielregeln. Kinder sollen wissen, was Gott will von den Kindern. Und Partner sollen wissen, was Gott von den Partnern will. Es gibt so viele Kleingeister. Mir hat dieses Wort Kleingeister gefallen. Und Kleingeister, weißt du, so kleinkariert. Und ach, der Apostel Paulus, weißt du, wenn der nicht in der Bibel wäre, hätten wir manches erspart. Aber, weißt du, er hat versucht, durch Gottes Respekt zu verschaffen, Gottes Ordnung aufzurichten. Und wenn ein Mensch gottesfürchtig ist, der Mann gottesfürchtig ist, die Frau gottesfürchtig ist, die werden einander zur Seite stehen, durch dick und dünn, die werden einander durchtragen, so wie Christus uns durchgetragen hat. Wir haben das große Problem in einer Familie. Wenn der Mann Gott nicht gehorcht, dann erwarte nicht, dass die Frau dem Mann gehorcht. Und wenn die Frau dem Mann nicht gehorcht oder der Mann Gott nicht gehorcht, erwarte nicht, dass die Kinder euch gehorchen. Und so geht es permanent, geht es runter, diese Pyramide. Es gibt, weißt du, Menschen zerbrechen und Gott, erst da kann Gott wieder was Neues anfangen. Wenn die Menschen zerbrochen sind und vor Gott kapitulieren, dann entsteht wieder was Neues. Und der Herr tat hinzu zur Gemeinde, die da gläubig wurden. Bei Gott geht es nicht um Quantität, bei Gott geht es um Qualität. Nicht um Quantität, es geht nicht um die Masse der Einzelne. Wenn Gott, als Gott ein Volk wollte, hat er Abraham aus Ur in Chaldea gerufen. Ein Mann, und damit wollte er ein Volk sich aufbauen. Wer steht neben dir? Wer führt dich? Wer leitet dich? Wer korrigiert dich? Wer inspiriert dich? Denk drüber nach. Ich möchte zuerst mal irdisch und menschlich denken, einfach diese Frage stellen, welche Menschen begleiten dich? In der Bibel heißt es, sitze da nicht, wo die Spötter sitzen. Psalm 1. Und da steckt unheimlich viel drin. So viele Menschen halten sich am falschen Ort, am falschen Stammtisch. Sie sitzen nicht am Tisch des Herrn, sondern am Tisch der Teufel und der Dämonen. Die Dämonen inspirieren diese Menschen. Weißt du, gib dich nicht ab mit Menschen, die Gott nicht gefallen. Die Gottes Willen nicht tun. Die Gott nach Gottes Willen gar nicht fragen. Gib dich mit Menschen nicht ab, die Gott nicht lieben. Weißt du, nicht in jedem ist Jesus Christus der Herr. Es ist so schwierig heutzutage mit Menschen zu finden, in denen Jesus regiert. Wo er das Sagen hat. So viele Menschen sind weltlich orientiert, materialistisch orientiert. Sie wollen nur nehmen, 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 aber sind nicht bereit zu geben. Es ist so wichtig, dass wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat uns Christus angenommen? Wir waren Sünder, Verbrecher, Lügner, Mörder, Diebe. Und er hat uns so angenommen, wie wir waren. Er hat nicht große Voraussetzungen gestellt, aber dann, er hat an uns gearbeitet und mit Liebe gearbeitet. Er hat gesagt, das muss weg und das muss weg und das muss weg. Und wir haben uns sagen lassen. Und so sind wir durch die Gnade Gottes geworden, das, was wir geworden sind. Es hat seine Zeit gebraucht. Wir sind nicht von heute auf morgen Heilige geworden. Und wir sind vielleicht heute noch gar nicht mal so hundertprozentig heilig, aber wir sind auf dem Weg der Heiligung. Und wir jagen nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wir sollten uns immer wieder fragen, wenn wir uns mit Menschen abgeben oder mit Menschen zusammenarbeiten, uns mit Menschen verbinden, liebt er Jesus? Und was liebt er mehr als Jesus? Liebt er Jesus? So, jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Das ist jetzt vollkommen egal, ob jetzt Deutscher oder Ausländer ist, welche Nationalität, welche Hautfarbe ist, liebt er Jesus? Manche tun so, als wenn sie Jesus lieben würden. Weißt du, wir müssen herausfinden durch die Gnade Gottes, ist er ein echter oder ist er ein falscher 50er? Ich werde nie vergessen, wir haben in der Gemeinde in Bayern, als wir dort in Bayern noch in der Gemeinde waren, wir haben ein nettes, schönes, hübsches Mädchen gehabt. Und da wollte ein Mann dieses Mädchen unbedingt haben. Und dieses Mädchen hat gesagt, nein, ich liebe den Heiland und ich werde keinen Gottlosen heiraten. Ich werde keinen heiraten, der nicht getauft ist, der nicht in der Gemeinde ist, der nicht Gott dient. Ich werde so einen Menschen, ich möchte Jesus gefallen. Was hat dieser gute Mann gemacht? Der hat sich taufen lassen, der hat sich bekehrt. Der ging eine ganze Weile in die Gemeinde, bis er das Mädchen hatte. Am Hochzeitstag war er zum letzten Mal im Gottesdienst. Schlimm. Und die Frau hat Hölle auf Erden durchgemacht. Und damals, vor 50 Jahren, war es gar nicht populär, sich scheiden zu lassen so schnell. Eine Geschiedene, die war ja wie ein Aussätzige in der Gemeinde und so weiter. Und es war, sie hat so große Probleme gehabt. Und der Pastor hat gesagt, guck mal, der hat dich betrogen. Der hat dich betrogen, der hat nur gespielt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so Schauspielern auf den Leim gehen. und manche können sehr gut spielen. Der hat sogar öffentlich gebetet. Ja, der Mann ist gottesfürchtig. Der Mann ist gottesfürchtig. Und der Pastor hat sie gewarnt: Schwester, das ist nichts für dich. Ich habe den Eindruck, in manchen Gemeinden, in Rumänien ist in den christlichen, pfingstlichen Gemeinden so, wenn jemand, junges Mädchen, junger Mann da ist und die wollen heiraten, dann gehen sie zum Pastor und fragen, darf ich den Mann aus der Gemeinde oder die Frau oder das Mädchen aus der Gemeinde heiraten? Und oft warnt der Pastor und sagt, du, ich kenne seine Geschichte, ich kenne sein Leben, der ist noch nicht so weit für dich. Er ist noch nicht reif. Also, heutzutage, wir denken westlich, so an der Imbissbude lernen wir jemanden kennen und fahren schon gleich ab und gehen gleich ins Bett. In Indien, mir hat es in Indien gefallen, da war ich in einer Versammlung, werde ich nie vergessen, da sitzt die Tochter vom Pastor und dann kommt sie beim Mittagessen oder als wir dort bei der Familie waren, dann sagt der Pastor, dort hinten sitzt mein Mann. Und es war so ein 80-jähriges Mädchen, da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Dann habe ich den Bruder zur Rede gestellt, habe gesagt, Bruder, ich habe gedacht, in Indien darf man nicht mehr Kinder verheiraten. Doch, sagt er, bei uns ist es die Sitte, wir lassen uns da nicht von der Regierung was vorschreiben. Und ich habe dem Mann, dem jungen Bruder oder dem jungen Jungen, meine Tochter versprochen, der Familie versprochen. Und wir wissen, und die weiß, der Mann wächst. Da hinten wächst mein Mann, das ist mein Mann, ist aber auch erst 8 oder 10 Jahre alt. Und dann sagte mir etwas, weißt du, bei euch in den westlichen Ländern, da ist die Liebe gleich Feuer und Flamme. Bei uns ist es kalt, aber es wird heiß und heißer und heißer. Und wir nehmen einander an. Und wenn man schon weiß, ich gehöre schon von Anfang an, ich kenne die Familie, ich kenne das Kind, wie im Gottesdienst, wie es sich entwickelt. Und wir wissen, wie es aussieht. Und wir haben als Familie miteinander abgesprochen. Komisches Gefühl, nicht wahr? Wenn man westlich orientiert ist. Aber ich habe was dazugelernt. Es gibt andere Länder, andere Sitten. Du kannst denken, was du willst. Aber was ist das Beste? Ist das das Beste, was wir hier in Europa oder in Amerika erleben? In Amerika fast 80% der jungen Leute, die geheiratet haben mit jungen Jahren, die sind geschieden. Ist das gut oder ist das besser? Ist das schöner, angenehmer, dass man dann vom Scherbenhaufen steht und keine Lösung hat? Oder nach Lösung suchen muss, auch als Pastor. Ich muss nach Lösungen suchen. Und dann sagen, guck mal jetzt, Geschiedene. Wie behandelt man Geschiedene? Da muss ich sagen, weißt du, im Himmel wird es nicht Geschiedene geben. Im Himmel, weißt du, das sind Lasten, das sind irdische Dinge. Weißt du, da haben zwei Leute sich vorgenommen, wir wollen eine Ehe gründen, wir wollen eine Familie gründen, wir wollen Zukunft aufbauen, aber das hat nicht geklappt. Lieber Gott, vergib mir. Wir haben versagt, so wie andere im Beruf versagt haben oder woanders versagt haben. So steht nicht, dass die Geschiedenen nicht in den Himmel kommen. Gott liebt dir, auch die Geschiedenen. Verstehst du? Nur nebenbei. Aber muss das alles sein? Man kann sich so viel Unglück und Unheil ersparen, wenn man auf die Stimme Gottes hört. Auf die Stimme Gottes hört. So. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Zuerst einmal ein paar allgemeine Sachen noch. Galater Kapitel 3, Vers 28. Da sagt Paulus, es gibt weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freien, Männer noch Frauen. Ihr seid alle eins in Christus. Galater 3, Vers 28. Es gibt keine Kasten, keine Schachteln, keine Boxen, keine Kategorien. Wir sind alle gleich. Mann und Frau. Zuerst einmal, grundsätzlich. In Jesus sind wir alle eins. In Jesus haben wir eine Existenzbegründung und Berechtigung und eine Daseinsberechtigung. Durch Jesus, weißt du, wir sind eine Familie. Das ist, finde ich, ganz toll. Wir sind eine Familie durch Jesus Christus. Aber jetzt heißt es, dass wir auch eine Familie sind. Und weißt du, was in einer Familie ist? Da gibt es Spielregeln, Hausordnung. Ich weiß, dass in unserer Familie waren 10 Leute. Und bei uns gab es eine Hausordnung. Der war für das zuständig, der war für das zuständig, der war für das zuständig. Manchmal hat man gewechselt, dass man dann das nächste Mal für was anderes wieder zuständig war. Einen Monat, den nächsten Monat war man für was anderes zuständig. So hat jeder seine Aufgabe gehabt. Und das ist Familie. Wer steht an deiner Seite? Deine Freunde kannst du aussuchen, aber deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen. Ich kann meine Geschwister auch in der Gemeinde nicht aussuchen. Ich muss sie annehmen, so wie Gott, ja, der himmlische Vater sie angenommen hat. Der eine ist altmodisch, der andere ist supermodern, der andere ist, ja, liberal, der andere ist freier. Verstehst du? Und das ist jeder verschieden. Wir waren 8 Geschwister. Ich weiß, ich bin in einer großen Familie groß geworden. Ich weiß, und wir müssen uns einander achten und einander lieben. Wir sind eine Familie. Und wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Jeder ist anders. Und durch Jesus Christus, weißt du, haben wir eine Existenzberechtigung. Wer ist an meiner Seite? Der Herr Jesus. Vergiss es. Der Herr Jesus ist nicht an unserer Seite. Er sagt, ich bin alle Tage bei euch. Aber was das alles bedeutet, weißt du, der Herr Jesus, ich sehe Jesus nicht. Aber ich sehe meinen Bruder, meine Schwester, meine Geschwister, meine Freunde. Ich sehe die Geschwister in der Gemeinde. Weißt du, durch Jesus sind wir eine große Familie. Oder ist nicht, dass du sagst, Jesus ist im Himmel. Ich glaube an Gott, aber nicht an seine Gemeinde, sein Bodenpersonal. Das Bodenpersonal ist da, ihr Lieben. Durch Jesus ist auch der Behinderte lebenswert. Auch der Kranke, auch der Arme, auch der Bedürftige, auch der Alte. Wir gehören alle zusammen. Weißt du, wir können nicht nur sagen, nur die Gesunden sind da. Ich sag dir, der kranke Bruder gehört genauso zur Gemeinde, zur Familie Gottes, wie der Gesunde, der Tapfere, der Kämpfer, der Starke. Und da ist niemand ausgeschlossen. Und Geschwister, genau, wer steht an deiner Seite? Manchmal denkst du, die sollen ausgeschlossen werden. Ich kenne Leute, die beten, oh lieber Gott, wirf sie aus der Gemeinde raus. Schmeiß sie raus. Die haben hier nichts zu suchen. Und dann ist es hier passiert. So, wir haben sie rausgebetet. Was für ein Unsinn. Verstehst du? Du solltest Leute reinbeten ins Reich Gottes, in die Gemeinde. Und sie nicht rausbeten aus der Gemeinde. Aber das sind fleischliche Christen, die die anderen rausbeten aus der Gemeinde. Stell mal vor, die beten dich nächstes Mal raus. Ich sag nur ein paar Wahrheiten, was alles passiert in dem christlichen Lager. Weißt, du musst nur rausfinden, welcher Geist steht dahinter. Welche Kraft, welches System, welches Gesetz. Nach was trachten die Leute? Was ist ihr Lebenselement? Sind sie in Christus? Sind sie im Geist? Leben sie nach den Spielregeln Gottes? Dann sind sie alle herzlich willkommen. Und der Herr sorgt für Spreu und Weizen. Der Herr sorgt für Spreu und Weizen. Und es gibt in der Gemeinde Spreu und es gibt Weizen. Aber kann ich sagen, dass ich Weizen bin und der andere Spreu? Niemand kann richten und deshalb sagt der Herr, richtet nicht. Die Bibel lehrt einen anderen Weg. Und der Weg der Bibel ist Liebe. Früher, weißt du, früher, Mittelalter, vielleicht noch so, vor 150 Jahren, hat man geheiratet, um seinen sozialen Status zu verbessern oder um Kinder zu kriegen oder finanziellen Vorteile zu haben. In Heilbronn, da haben wir eine alte, gute, liebe Schwester gehabt. Dann, wir haben Hochzeit in der Gemeinde, Trauung, kirchliche Trauung. Dann fragt doch eine, diese alte schwäbische Schwester, fragt, wie viel bringt sie mit in die Ehe? Verstehst du? Als wenn man das Geld heiraten würde, das Vermögen und Besitz. Nein, was bringt sie mit? Wir sollen den Menschen heiraten und nicht, was bringt sie mit oder er mit. Aber du siehst, wie materialistisch Menschen sind. Was bringt er mit? Aber so hat man früher geheiratet. Ja, Könige haben geheiratet nur, damit sie Nachwuchs haben oder Allianz bilden können. Dieser Salomo, König Salomo hat 900 Frauen gehabt. Warum? Der war überall verschwägert mit dem ganzen Orient. Mit Ägypten, mit Kreta, mit Tyrus. Verstehst du? Immer wieder da mit den Frauen. Dann hat er seine Ruhe gehabt. Man hat früher geheiratet, nur für materielle Dinge, aber nicht für Romantik, nicht für Liebe. Und ich bin eigentlich heutzutage dankbar und froh für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Viele Menschen heiraten aus Liebe, weil sie einander lieben. Aber lieben sie nur die Schönheit? Lieben sie nur den Elan, das Schöne an den Menschen, warte mal nach 20 Jahren, da kriegt sie runzlig, wird sie, die Frau ist nicht mehr so schön, verstehst du, da hängt die Brust runter oder da was weiß ich, da gibt's Falten, gehen die Haare raus bei dem Mann, hat eine Glatze. Ich will nur sagen, haben wir nur das Äußere des Menschen geliebt oder geheiratet oder andere heiraten nur den Beruf? Aber was ist, wenn der Mann arbeitslos wird und kein Geld mehr nach Hause bringt? Hält die Liebe trotzdem noch weiter? Viele Kulturen haben uns geprägt und wir haben falsche Vorstellungen. Und jetzt kommt Paulus und das ist eine Revolution, was er bringt. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Verstehst? Das ist Revolution. In der antiken Welt, bis heute im Islam, die Frau ist nur eine Ware. Verstehst du? Wie eine Sklavin. Das war eine Revolution, auch im Judentum. Im Judentum auch. Da betet der fromme Jude 18 Mal am Tag in seinem Gebet. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht Schwein bin und dass ich keine Frau bin und dass ich kein Heide bin. Verstehst? Und ich finde, das ist eine Tragödie. Ich bin Gott dankbar, dass Gott Mann und Frau liebt. Dass er sie alle angenommen hat. Und alle Kinder Gottes sein dürfen. Aber Frau, in manchen Kulturen ist die Frau das Eigentum des Mannes. Mittel zum Zweck vielleicht. Ja. Und jetzt kommt Paulus. Frauen, ihr sollt eure Männer lieben. Und Frau, du sollst einem Mann untertan sein. Paradox, Revolution. Das bedeutet also jetzt ganz neues Verhältnis. Und das ist die Basis, worauf man das Leben aufbauen kann. Wer steht hinter dir? Paulus sagt, dann weiter, wenn ich so lese mit der Unterordnung, wie es am Anfang war. Na, wie war es am Anfang? Denk an die Schöpfungsgeschichte. Adam und Eva sollten Gehilfen sein. Die sollen sich gegenseitig das Leben erleichtern, verschönern. Natürlich, die Eva hat ein paar Dummheiten gemacht. Sie hat ihn verführt. Die Frau hat es in der Hand gehabt. Jemand hat gesagt, der Mann ist das Haupt, das mag recht und gut sein, aber die Frau ist der Hals. So wie der Hals sie dreht, so dreht sich auch der Kopf. Die beiden gehören zusammen. Dass sie in eine Richtung gehen, an einem Strang ziehen. Vergiss die ganzen kulturellen Verzerrungen, die ungöttlichen Spielregeln, die Traditionen, die sich daraus entwickelt haben. Die Ehe sollte ein Stück Himmel auf Erde sein. Die Gemeinde sollte ein Stück Himmel auf Erde sein, auf Erden sein. Und Paulus sagt, gibt den Schlüssel uns in der Hand und dient einander. Dient einander. Ein jeder mit der Gabe, der von Gott bekommen hat. Dient so, wie Christus uns gedient hat. In Demut, in Bescheidenheit. Dient. Gottes Spielregel ist, dient einander. Die Frau soll dem Mann dienen und der Mann soll der Frau dienen. Und sie ergänzen. Dienen heißt, sie ergänzen. Das, was sie kann, das soll sie sich einbringen in der Familie. So gut sie kann. Es geht nicht, dass wir nur uns entfalten, uns emanzipieren. Und das ist ein großes Problem, was der Teufel fertiggebracht hat. Emanzipation. Jeder versucht, sich selbst zu verwirklichen, ob Mann oder Frau. Sie sollen einander dienen. Und sie sollen einander servieren, heißt eigentlich richtig. Sie sollen einander aufs Tablett bringen und ihnen das Leben erleichtern, ihnen die Lasten abnehmen. Das ist Leben. Ergänze. Egal welche Beziehungsform es ist. Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, Gemeinschaft. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Einfach ein Stück weit dem anderen die Sorgen abnehmen. Und wir haben Sorgen, jeder Einzelne. Die sollen einander ermutigen. Was glaubst du, eine Frau hat eine Macht in ihren Händen, in ihrem Kopf, in ihren Augen. Wenn der Mann was macht, die muss nur so machen, kann der einpacken und nach Hause gehen. Und umgekehrt, verstehst du? Die Frau braucht Ermutigung. Und wir sind gegenseitig zur Ermutigung, zur Auferbauung da. Und auch in der Gemeinde, einander. Geschwister sollen sich gegenseitig ermutigen. Das ist, was ich predige, was ich versuche rüberzubringen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Wir können uns das Leben schön machen. So schön könnte das Leben sein. Wir haben alle technischen Voraussetzungen, alle Mittel, alle Möglichkeiten. Wir haben Freiheit, aber wir nützen die Freiheit nicht. Viele Menschen sind überfordert. Andere lassen sich gar nicht helfen. Ich kann das alles schon nicht. Ich bin talentiert. Nein, stell dich mal richtig doof. Das kann dir nicht schaden, verstehst du? Dann springt irgendjemand ein und hilft dir. Wir sollen mal unsere Schwäche zugeben, nicht nur, dass wir mal den Starken spielen. Und wir sollen auch einander ein Stück weit die Sorgen abnehmen, einander die Schmerzen abschwächen. Wir können niemand heilen, aber wir können die Schmerzen schwächen, dass wir sagen, komm, es wird schon gut werden. Wir sollen gemeinsam beten. Wenn man nicht gemeinsam beten kann, kann man auch nicht gemeinsam leben, nicht gemeinsam arbeiten. Das gilt auch für Christen. Wenn ihr am Telefon miteinander spricht und telefoniert, da versucht man miteinander zu beten. Am Telefon kann man beten, muss man nicht extra zu einer Gebetsversammlung kommen. So viele Leute denken, ich muss in der Gebetsversammlung. Nein, am Telefon. Sie betet, er betet und irgendjemand, die Tante oder die Stasi-Leute hören mit. Ja, lass sie mithören, diese Gebete oder die Amerikaner da, die hören mit dann und wird gespeichert sogar noch dein Gebet für den Rest deines Lebens. Wir sollen gemeinsam, ja, unser Leben gestalten und versuch nicht zu finden, was trennt uns, sondern finde das, was verbindet uns. Wer steht an deiner Seite? Du kannst allein durchs Leben gehen. Du gehst, kannst eine ganze Weile allein schaffen, aber irgendwo erlebst du dunkle Stellen, dunkle Punkte, Krisen, und die Krisen kommen. Da gebe ich dir schriftlich. Die Krisen kommen bei den besten Leuten, feinsten Leuten, vornehmsten Leuten. Aber Gott hat uns geschaffen, so angelegt. Wir sollen keinen Mangel haben. Ja gut, der Herr versorgt mich. Aber er versorgt mich, indem er Leute in mein Leben hineinstellt. Leute, die sagen, du, wie geht's dir? Was machst du? Was treibst du? Und das tut gut ein, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Was machst du? Wir müssen aufhören, Egoisten zu sein. Ja, das ist die Botschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir müssen aufhören, Egoisten zu sein. Sich nur um unseren Kiez drehen, unseren Kleinkram kümmern und nur um mich, mein und mir und unser. Die goldene Regel, Lukas Kapitel 6, Vers 31, das ist die goldene Regel. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute oder die Menschen tun, so tut es ihnen. Schimpf nicht auf die Leute, die mögen mich nicht, die verstehen mich nicht, die kümmern sich nicht um mich. Vergiss es, das ist alles Lug und Trug. Was tust du? Und weißt du, zu früher bei meinen Schwestern habe ich das, weißt du, ich habe ihre Poesiealbum gerne studiert und gerne gelesen, wenn sie da nicht zu Hause waren oder was weiß ich, meine Schwestern da spioniert. Weißt du, da standen so oft so schöne Sprüche in den Poesiealben. Da stand drin, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ja, und das sind Regeln, goldene Regeln aus der Bibel, aus dem Leben. Und es muss uns eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir niemand etwas Böses zufügen, was wir nicht möchten, was du nicht willst, was du hast, was dir zuwider ist, was dir stinkt, das tut niemand anders. Eine selten praktizierte Regel. Und deshalb sind so viele Leute einsam. Mich mag keiner. Vergiss es. Wie viele Leute magst du? Ohne diese goldene Regel funktioniert die Ehe nicht, funktioniert die Gemeinde nicht, funktioniert die Firma nicht, funktioniert kein Gewerbe, kein Geschäft, gar nichts. Wie oft beschweren sich Menschen, mir hilft niemand, niemand kümmert sich um mich, niemand fragt mich, wie es mir geht. Wenn ich krank bin und was weiß ich alles. Die Sache ist, fragst du jemand, sei doch ehrlich. Weißt du, niemand fragt nach mir, was für Schmerzen ich habe, wie ich mich fühle. Die ganze Welt ist so lieblos, so unbarmherzig. Ja, bist du barmherzig? Was du willst, steht in der Bibel, das tu. Oder so wie im Poesiealbum, das fügt keinem anderen zu. Wie stellst du das Leben vor? Und das, was du dir vorstellst, wie du dir wünschst, so fang an zu leben. Geh auf die Menschen zu. Dich ruft niemand an, aber du rufst jemand an. Dir tut niemand was Gutes, aber du tust was Gutes. Verstehst du? Niemand besucht dich im Knast. Ich sage jetzt, Jesus sagt, ich war im Gefangenen, habe mich nicht besucht. Ich war krank, ich habe mich nicht besucht. Ich war nackt, ich habe mich nicht bekleidet. Mach du das. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt. Weißt du, die kam und hat, gibt Zeugnis, sogar so blödes Zeugnis. Mir schenkt niemand was, niemand gibt mir was und was weiß ich, hat sich beschwert. Geschwister, betet für mich, dass ich auch mal was abbekomme. So ähnlich hat sie da ihr Zeugnis gegeben. Dann habe ich gesagt, Schwester Ilse, fang du an, was auszuteilen. Du bist auch geizig. Lass uns mal ganz ehrlich sein. Die Wahrheit ist, du bist geizig. Du bist eine richtige Schwäbin. Fang du mal was zu geben, was auszuteilen. Wenn du nächstes Mal im Gottesdienst kommst, bring was mit für irgendjemand. Ja, und sie hat Schuhe mitgebracht für irgendjemand. Schuhe, die sie ja nicht mehr gepasst haben, nicht mehr gefallen haben, was weiß ich. Und dann hat sie rumgeguckt. Ach, die Schwester könnte diese Schuhe tragen. Hat der Schwester geschenkt. Und nächstes Mal schenkt ihr wieder jemand Schuhe. Und so gibt es Ping-Pong. Verstehst? Du gibst und es wird dir gegeben werden. Dir wird nichts gegeben, was du nicht vorher gibst. Das ist ein Gesetz. Ein Gesetz Gottes, ein universelles Gesetz. Gib und es wird dir gegeben. So, echte Liebe sucht das Wohl des anderen. Sucht, was ist das Beste für den anderen? Was fördert ihn? Viele sind nur Egoisten. Als der Trump an die Macht kam, hat ein Pastor in Amerika gesagt, Jesus ist entsetzt über Amerika. Jesus graut vor Amerikanern. Jesus wäre fassungslos über Amerika. Amerika first. Verstehst du? Als diese These der Trump ausgegeben hat, Amerika zuerst. Nein, zuerst soll der andere sein. Der andere soll gefragt werden. Verstehst du jetzt? Amerika erst. Jesus ist traurig über Amerika. Jesus ist traurig über jede Nation, die zuerst sieht, die Egoisten. Trump ist ein perfekter Egoist in aller Liebe. Amerika first. Und ich sage eines, überall auf der Welt, wo Nationalismus herrscht, gibt es keine Erweckung. Die können 1000 Jahre beten, es wird keine Erweckung geben. Als Hitler hier regierte, an deutschen Wesen soll die Welt genesen, da gab es keine Erweckung, keine geistlichen Aufbrüche. Überall, wo Nationalismus herrscht, gibt es keine Erweckung. Amerika first. Jesus heult, Jesus graut es über Amerika, in aller Liebe. Das ist typisch antichristlich. Amerika zuerst. Christen, unsere Gemeinde zuerst. Hör auf mit diesem uns zuerst. Zuerst kommt der Herr. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht ich zuerst, wir zuerst. Hauptsache mir geht es gut. Religion ist für viele nur Opium fürs Volk. Sinnestäuschung. Beruhigungsmittel. Auch wenn der Herr Trump in Gemeinden geht und mit sich beten lässt. Verstehst? Aber das ist Egoismus, das verändert nicht die Welt. Man schottet sich ab. Nur Vertröstungsmoral und fromme Gehirnwäsche. Ich zuerst. Die ganze Ich-Verwirklichung ist eine buddhistische Lehre. Verstehst? Ich. Esoterik, Spiritismus. Ich. Ja. Und wir merken gar nicht, wie sogar unsere christliche Kultur davon durchdrungen ist. Ich bin und ich und so weiter. Der Herr ist es. Die Welt ist voller Egozentriker, geistig kranker Menschen, Narzissten. Verstehst du? Nur ich, Nabelschau betreiben sie. Ich. Und sieht nicht, dass die Welt untergeht. Wir sind die Nation, wir sind das Volk. Egozentriker haben keine Freunde. Sind einsame Menschen, sterben einsam. Die haben nicht einmal einen zur Beerdigung. Solche Menschen verkümmern bis zum jüngsten Tag mit ihrem Ego. Da bleibt nicht so viel übrig. Wer steht an deiner Seite, ist mein Thema. Solche Menschen solltest du aus dem Weg gehen. Solche Menschen solltest du nicht heiraten, so Egozentriker. Ich will glücklich sein. Ich will reich werden. Ich will erfolgreich werden. Nein. Wir sollen für das Wohl des anderen sorgen. Ich will geistlich sein. Ich will die Gaben des Heiligen Geistes haben. Ich will in den Himmel kommen. Weißt du, schau die Bibel an. Paulus sagt, oh Gott, nimm mich lieber weg. Oder Moses, lieber Gott, nimm mich lieber weg, aber rette das Volk. Verstehst du? Nicht ich zuerst. Nicht ich zuerst. Solche Menschen gehen in die Hölle, Egozentriker. Ich zuerst. Sie werden ja, jemand fertig machen, wenn du dich mit solchen Leuten verbindest, wo es nur ich zuerst, diese Neider und eifersüchtige Typen, voller Begehrlichkeit. Der zivilisierte Mensch hier im Westen ist ein Egozentriker, zerstört sich selbst und andere. Ich will mich entfalten. Ich will frei sein. Ich will, verstehst, wir können gar nicht frei sein. Selbst wenn du 10-mal frei werden möchtest, wir sind verpflichtet, gebunden, eingebunden. Du kannst nicht machen, was du willst. Wir sind in einem System drin. Du kannst nicht als Aufsteiger leben. Wir brauchen einander. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir haben dann plötzlich Gesetze und plötzlich dieser Egozentriker kommt mit dem Gesetz in Konflikt. Und dann beim Egozentriker, wenn es mal nicht was klappt, der ist schuld und Xell ist schuld und der andere ist schuld. Egozentriker sind faule und bequeme Menschen, erwarten alles von anderen, sind gute Pharisäer, so wie die Pharisäer. Ich danke Gott, dass ich das nicht bin, dass ich dir dienen darf, dass ich in den Himmel komme, dass ich dein Kind bin. Ich. Pharisäer. Weißt du, wo Jesus gestorben ist? Jesus ist zwischen zwei Pharisäern gestorben. Nicht Sünder. Das waren keine Sünder. Das waren Schächer. Weißt du, was Schächer sind? Die den Schafen die Gurgel durchschneiden, ausbluten lassen. Schächter. Verstehst du? Zwei Schlechter. Sie wollen die wahre Religion produzieren. Sie wollen Tiere so opfern, wie der liebe Gott so will. Also, dass sie ausbluten, ohne Blut und so weiter. Das waren Schächer. Und Jesus starb zwischen solche zwei Scheinheilige. Schächer. Schächter. Verstehst du? Lass das Wort. Luther hat es nur ein bisschen verändert, damit wir denken, das sind schlimme Verbrecher gewesen. Das waren Fromme. Fromme Verbrecher. Es gibt auch fromme Verbrecher. Und dann lästern sie. Wir sterben für das, was wir verdient haben. Sie haben gedacht, sie haben das richtig gemacht. Sie haben nur geschächtet. Und dann fielen sie in Ungnade irgendwo bei den Römern. Keiner kommt als Verbrecher zur Welt. Aber man wird Verbrecher. Deshalb. Und Jesus stirbt dazwischen, zwischen diesen zwei Scheinheiligen. Selbstgerechten Schächer. Schwätzer. Oder wie wir, ich das auch immer weiter ausbaden und austreten könnte. Weißt du, viele verschanzen sich in den Bethäusern. Sie schächten, verstehst, hinter der Religion, hinter der Frömmigkeit. Sie verschanzen sich. Wir dienen Gott. Paulus auch so ein Frommer. Ich weiche für das Gesetz meiner Väter. Sie dachten, wir machen eine große Sache. Aber der Herr sagt, Saul, was verfolgst du mich? Und verfolgte Christen, hat Christen ins Gefängnis gesteckt. Auch so ein Schlechter. Verstehst du? Bis Jesus ihm begegnet. Ich eiferte für das Gesetz meiner Väter. Und er war allein. Er, weißt du, plötzlich ist er ganz allein, da ist niemand da. Bis Gott den Ananias und sagt, Ananias zu ihm schickt. Und Ananias sagt, der Herr hat mich zu dir geschickt. Der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir begegnet. Und du siehst, was Kommunikation ist, wie der Herr redet, wie Gott sich offenbart. Weißt du, Gott hätte auch den Paulus selbst die Augen öffnen können. Aber nein, der Bruder muss kommen. Der Bruder. Beim wahren Glauben, ob es Ehe, Beziehung oder Zusammenleben in welcher Form auch immer, da muss der Bruder oder die Schwester kommen. Es kommt auf die Liebe an. Und der Herr, der dir erschienen ist, ist auch mir erschienen. Und jetzt bringe ich das Feuer rüber. Es ging nicht um Profilierung irgendwie oder Karriere oder was für Nutzen habe ich. Nein, da legt die Hände auf und sagt, der Herr, berühre dich. Und das ist Dienen, dass wir einander dienen, ermutigen, einander die Augen öffnen und nicht uns einander Schwierigkeiten und Nöte bereiten. Gott gibt uns. Gott gibt uns als Gehilfen. Oft gehen wir den Dingen aus dem Weg. Nein, das wollen wir nicht und so weiter. Gott hat dich als Gehilfen oder Gehilfe geschaffen. Was machst du da draus? Dem reichen Jüngling hat der Herr Jesus gesagt, als er kommt zu ihm und sagt, Herr, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Und dann sagt der Herr, halte die Gebote. Ja, das tue ich, Herr, von ganzem Herzen. Und dann guckt er ihn an und sagt, na Maid, deine ganzen Klimbim, was da drum hängt, die Ringe, die Spangen, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Das ist nämlich, wie man für andere da ist. Und komm und folge mir nach. Jesus war für andere Menschen da. Nichts darf deinen Platz einnehmen zwischen dir und Gott. Niemand darf diesen Platz einnehmen. Und dieser Platz ist diese selbstlose Liebe. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist und deine Nächsten wie dich selbst. Aber das ist schwer für alle. Sehr schwer. Ich muss jetzt vorstellen, noch, ich spreche ja von Ehe und einander annehmen. Der Jakob sucht eine Frau, dieser Patriarch Jakob. Dann kommt er zum Onkel Laban, der hat zwei schöne Töchter und das ist die Lea und die Rahel. Und er hat sich in der Rahel verliebt, diese Hübsche mit den schönen Augen und so weiter. Und als er in der Hochzeitsnacht aufwacht, hat er die Lea im Bett. Und dann sagt er, habe ich nicht für die Rahel gearbeitet? Habe ich nicht die Rahel mir erwählt? Habe ich nicht die Rahel ausgesucht? Dann sagt er, ja, aber bei uns ist so. Die Älteste wird zuerst freigegeben oder geht aus dem Haus und dann kommt der Jüngere. Und jetzt dient er, muss er vorstellen, 7 Jahre für die Rahel nochmals. Und jetzt kommt, dient einander. Und deshalb, Jakob hat für die Rahel und für die Lea 7 Jahre gedient. Weißt du, das war nicht leicht. Zuerst mal für die Rahel gedient, ihr glaubt, er kriegt die Rahel, aber jetzt kriegt er die Lea. Und jetzt muss er nochmals 7 Jahre dienen. Und das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist zu dienen. Können wir das? Wollen wir das? Haben wir einen dienstbaren Geist? Der größte Diener war Jesus. Halleluja. Er hat uns gedient. Weißt du, er hätte sich bedienen lassen können, obwohl er göttlicher Gestalt war. Er hatte sich nicht bedienen lassen. Er hat gedient. Und er zeigt uns, was unsere Berufung ist. Ich habe keinen Menschen. Die Frage ist, bist du ein Mensch? Wir möchten gerne, verstehst, bis zum Schluss bedient werden und so weiter und serviert werden, aber dienst du, dienen ich, dienen wir? Geben wir anderen die Liebe Gottes weiter? In Wort und Tat? Nicht nur in Worten, ich liebe dich. Nein, in Wort und Taten. Wenn man davon weitergibt und so weiter, das wird nicht weniger, sondern das multipliziert sich, das wächst, das vermehrt sich. Beim Weitergeben werden wir die Beschenkten sein. Deshalb, ich ermutige dich, fang an weiterzugeben. Spare nicht in deiner Großzügigkeit. Wir sind Botschafter der Liebe Gottes. Halleluja. Wir haben einen großen Auftrag. Wir lassen so viel in unserem Leben ungenutzt. Wir dienen vielleicht Gott nach Vorschrift. Das machen viele. Am Sonntag, Herr, gehe ich in dein Haus. Aber was machst du in der übrigen Zeit Gott gegenüber? Ich habe so viele ungenutzte Möglichkeiten, verpasste Gelegenheiten. So viele Leute stellen ihr Licht unter einem Scheffel. Ja, das sollen andere machen. Nein, erwarte nichts von anderen. Du bist der andere oder die andere. Jeder Mensch hat eine Aufgabe. Der Größere soll dem Kleineren dienen. Der Starke soll dem Schwächeren dienen. Der Reiche soll dem Armen dienen. Ja, und so ergänzen wir uns gegenseitig. Und der Kleinere, der wird dir auch dienen in irgendeiner Situation. Wir sind Gehilfen zur Freude, nicht zur Traurigkeit und Belastung. Wenn man jemand liebt, weißt du, wenn du jemand liebst, ist das Schwere auch kein Problem, keine Last oder kein Hindernis. Fang an zu lieben und du wirst merken, die Liebe setzt Kräfte frei. Die Liebe ist etwas Göttliches. Und du wirst merken, wenn du jemand liebst, ist das, was das schwer ist und das unmöglich ist, ist keine Belastung, keine Bürde und kein Joch. Liebe, diene, gebe. Das sind diese Stichworte, die ich weitergeben möchte. Einfach fang an, dein Leben einzusetzen und dann springt auch dir was raus. Was macht der Seemann? Der Seemann streut seinen Samen aus und dann sieht er 4 Wochen nichts mehr. Du gibst und du siehst vielleicht 4 Wochen, 5 Wochen, 10 Wochen überhaupt nichts. Aber dann plötzlich ist Grün da, die saftige Wiese. Du tust es im Glauben. Und deshalb, wir sollten anfangen zu dienen im Glauben. Und wir haben die nächste Botschaft. Und das Thema ist, wenn du betest, erwarte etwas von deinem Gebet. Erwarte, dass Gott dein Gebet beantwortet. Was wir tun, ist nichts umsonst. Jede Ermutigung kommt als Feedback zu uns zurück. Und alles, was du tust, das bringt Erfolg, bringt Resultate. Vielleicht nicht gerade heute, vielleicht auch nicht morgen, aber übermorgen gewiss. Oft braucht es Jahre, bis man Ergebnisse sieht, bis die Ernte kommt. Stell mal vor, du pflanzt einen Nussbaum oder steckst einen Nusskern in die Erde. Es vergehen 7 bis 10 Jahre, bis du Nüsse erntest. 7 bis 10 Jahre, bis du Nüsse erntest. Es braucht Mut, dran zu bleiben. Es braucht Mut, weiter zu lieben, auch wenn du jetzt noch nichts siehst, in der Partnerschaft, in der Gemeinde, in der Firma, in der Beziehung, wo auch immer. Wir brauchen einander. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 8 bis 24, ich lese nicht, aber das kannst du nachlesen, erst 2. Korinther 1, Vers 8 bis 24. Das Leben ist bunt. Es gibt so viel Schönes. Es gibt Zeiten, Höhen und Tiefen, Regen und Sonnenschein, Bedrängnis, Ermutigung und Verzweiflung, all das, aus all dem besteht das Leben. Man wird oft gefordert, aber dann auch gefördert. Und es ergänzt sich alles. Und Gott überfordert niemand. Gott überfordert niemand. Paulus schreibt hier, manchmal verzagten wir am Leben. Auch das gehört dazu in der Bibel. 2. Korintherbrief, lest mal. Wir waren dem Tode geweiht. Aber wie gut, der Herr stand mir heute Nacht bei. Wie gut, der Herr hat mir geholfen. Der Herr hat mich begleitet. Und deshalb, jemand steht uns zur Seite. Du bist nicht allein. Du denkst manchmal, ich bin ganz mutterseelenallein, so wie diese Schäfchen hier. Aber der gute Hirte ist da. Der gute Hirte geht dir nach. Der gute Hirte sucht dich. Der Herr sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Lass dich von Gott gebrauchen. Lass dich von Gott führen. Vielleicht musst du schwere Wege gehen jetzt im Augenblick, irgendwo. Vergiss das Schwere und wisse, Gott ist bei mir. Gott ist in den dunklen Stunden bei mir. Gott ist in den schwierigen Augenblicken bei mir. Weißt du, die Diener Gottes, gute Christen, gute Gläubige, sind keine Übermenschen. Das möchte ich auch in den Raum hineinstellen. Sind keine Übermenschen. Keine unbesiegbare Helden. Weißt du, die sind keine Menschen, denen keine Waffe was anhaben kann. Die sind zerbrechlich. Die sind anfechtbar. Aber wie gut, dass wir einander haben. In der Bibel haben wir den Moses. Da heißt es in der Bibel, und wenn Moses die Hände hochhielt, siegte das Volk Gottes. Sackten die Hände runter, siegte der Amalek, dieser Feind. Und deshalb, er musste die Hände hochhalten. Und der Mann war, ja, nicht der Jüngste mehr. Und er hob die Hände hoch und die Hände sackten immer wieder runter und dann siegte wieder der Feind. Und weißt du, das Schöne dabei ist, da zwei Leute gehabt, Hur und Kaleb, die unterstützen seine Arme. Ich muss vorstellen, der Mann muss die Hände hochhalten und die zwei, Hur und Kaleb, unterstützen ihn. Und was die Welt braucht, weißt du, und genau das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht Ein-Mann-Betrieb. Da arbeiten alle zusammen, wo zwei oder drei eins werden. Einer betet, einer kann beten, aber der andere muss den anderen unterstützen, den Arm unterstützen, dass er seine Hände oben hält. Warum im Volk Gottes so viele Versager sind, ist, weil die meisten Leute Egoisten sind. Oh, ich bete und wenn ich nicht bete, naja, wer hilft mir? Christen werden schlapp, Christen werden müde. Auch Christen müssen Verluste und Druck hinnehmen und vieles verkraften. Aber wir brauchen einander, dass wir füreinander beten, die Arme unterstützen. Und nicht daherkommen, ja, der ist Schlampe und der ist ein Versager, das ist eine Niete, der schafft es sowieso nicht. Nein, lass uns füreinander beten. Wir brauchen einander, den Hur und den Kaleb, was es auch immer heißt. Weißt du, wir müssen damit leben, dass Menschen uns verlassen, dass Menschen ein Stück weit uns begleitet und nicht mehr da sind. Wir müssen all das hinnehmen. Aber die Frage ist, halten wir zusammen so gut wir es können? In schwierigen Zeiten brauchen wir Gehilfen zur Freude, die zu uns stehen, die uns schonen, die uns die Arme unterstützen, die uns decken, die für uns ein Wort einlegen, die uns nicht bloßstellen, die uns das Schwere ersparen. Die sagen, komm, wir halten zusammen, wir stehen zusammen und zusammen sind wir stark. Ich werde nie vergessen, ich habe so einen Schock, der sitzt mir heute noch in den Knochen. Ich gehe mit meinen Kindern in Schweden über eine Wiese, will schnell nach Hause kommen und da sehe ich, ja, Tiere weiden dort, Stiere. Und ich gehe auf ihr Gelände, betrete ihr Gelände und gehe ein paar Schritte auf ihr Gelände zu. Plötzlich kommen sie, sie stehen in Reih und Glied. Die fressen mich, verstehst? Und einer, der vordere, der fängt an, mit dem Fuß zu kratzen. Du glaubst gar nicht, die haben mich nicht angegriffen, aber ich bin rückwärts rausgegangen, habe lieber einen Umweg gemacht. Und ich habe eines gemerkt, Tiere verstehen mehr als manche Christen, auch wenn sie den Heiligen Geist haben. Die wissen nicht, was es heißt, wir stehen zusammen, mein Bruder und Schwester. Wir sehen, die Schwester weint jetzt, ist okay, wir weinen mit. Die Schwester liegt am Boden oder der Bruder, was auch immer ist, wir helfen einander. Und Jesus sagt, jetzt hört zu, nicht den Pennern und Ausländern und Flüchtlingen und was weiß ich. Jesus sagt, was ihr einem meiner, Matthäus 25, was ihr einer meiner geringsten Brüdern und geringsten Schwestern gemacht habt, den kleinen Schwesterchen und Brüderchen, das habt ihr mir gemacht. Wenn du ein Gehilfe bist und im Geist Jesu dienst, weißt du, Dann werden dich vielleicht andere nicht verstehen. Wie kannst du den Leuten helfen? Wie kannst du denen hinterherrennen? Wie kannst du dich um sie kümmern? Ja. Sie werden sagen, wie kannst du dich mit denen abgeben? Die werden dich nicht verstehen, weil die Leute Egoisten sind und Liebe nicht verstehen. Ein echter Gehilfe ist ein Freund, der mit einem mitleidet und mit einem stirbt. Ja. Der ist organisch mit ihm verbunden. Er lebt mit ihm, liebt mit ihm und er leidet mit ihm. Und hier seid Gehilfen zur Freude. Und Paulus sagt hier weiter in diesem Zusammenhang, wir sollen nicht Herren des Glaubens sein, sondern Gehilfen. Wir möchten gerne so protzen und Herren sein über den Glauben der anderen und sagen, ja, so und so. Hier in Berlin ein Pastor einer charismatischen Gemeinde hat ein Buch geschrieben und hat da drin einfach sich ausgelassen. Die Christen damals im Osten, als noch die Mauer war und Kommunismus war und Verfolgung war, die Christen sind selber in Russland schuld, wenn sie Verfolgung haben. Sie wollten leiden für Jesus. Sie wollten das Kreuz auf sich nehmen. Du, keiner von diesen Christen wollte ins Gefängnis gehen. Keiner von diesen Christen. Das kam, weil sie Jesus liebten. Die westlichen Christen haben keine Ahnung, was Leiden ist. Jetzt die Christen in Syrien, in den islamischen Ländern und so weiter, die machen das durch. Der Leib Jesu blutet irgendwo immer. Wenn sie Erfolg haben auf der einen Seite, irgendwo sind sie gelobt und kommen groß raus, aber irgendwo blutet der Leib Jesu. Wir sind nicht die Macher. Wir sind Mitbrüder, Mitschwestern. Viele Missionare, weißt du, die haben mehr Schaden angerichtet wie Heil. Sie haben Unheil gebracht, kamen als fromme Kreuzritter irgendwo hin, brachten da ihre westliche Kultur. Stell dir mal vor, den Afrikaner in aller Liebe, dem Afrikaner ein Zweireiher mit der Weste, verstehst du? Der ist mit der Badehose gewohnt zu laufen durch die Gegend, in der Hitze, verstehst du? Aber in der Hitze musste da im Zweireiher an zur Krawatte und womöglich noch Zylinder oder eine Fliege aufsetzen, die westliche Kultur. David Livingstone hat gesagt, wenn ich das alles gewusst hätte, was die westlichen Leute gemacht haben aus Afrika, ich wäre am liebsten nie nach Afrika gegangen. Die ganzen Sklavenhandel und so weiter. Verstehst du? Die haben die Botschaft des Evangeliums gebracht. Aber dann kamen die ganzen Kolonialherren und die haben alles vermarktet, die Leute versklavt, dass Afrika jetzt bis heute sich noch nicht erholt hat. Und dann sagt so ein Trump Drecksloch. Die ganzen Drecksleute aus Afrika, verstehst du? Die wurden ausgeraubt. Die haben auf den Plantagen unten oder oben in Amerika gearbeitet und geschuftet und ihr Leben gelassen. Jahrhunderte oder Jahrzehnte. Verstehst du? Und Afrika hat sich bis heute noch nicht erholt. Und dann schaut man runter und schimpft man auf diese Leute. Viele Prediger spielen sich als Herren auf. Weißt du, der Schaden ist oft so groß. Wir sind nicht, und ich bin auch nicht, ein Herr über euren Glauben. Wir sind alle verantwortlich, selbst für unseren Glauben. In aller Liebe. Wir sind jeder selbst verantwortlich. Wir sind nicht Herren. Wir achten die Würde der Menschen. Weißt du, wir und viele Christen von Amerika kommen oder wo auch immer, vor allem von Amerika, die werden hier wie kleine Kinder behandelt. In aller Liebe. Ihr wisst nichts, könnt nichts und so weiter. Wir haben die Offenbarung. Aber die wissen nicht, was Leiden ist. Die Christen im Osten, in Russland. Guck mal, wenn einer 28 Jahre im Gefängnis war, wie Pavel Ignatow in Bulgarien Jahre im Gefängnis war, weißt du, die können uns erzählen, wie hast du durchgehalten, wie hast du bestanden die Prüfung. Wir sind Gehilfen, Hilfskräfte, Assistenten, Handlanger für den Glauben, nicht Herren. Wir sollten einfach nur inspirieren, was Gott uns zeigt und einfach dienen, die Menschen unterstützen, ermutigen. Ein echter Gehilfe tut seinen Dienst in großer Bescheidenheit und Opferbereitschaft. Wer steht an unserer Seite? Ein echter Gehilfe weiß, ich bin kein Übermensch, kein Supermensch, kein Superchrist. Paulus sagt, ja, ich bin allen alles geworden. Sind wir schon allen alles geworden? Wenn jemand schwach ist, bin ich schwach. Wenn jemand glücklich ist, bin ich glücklich. Wenn jemand weint, weine ich mit. Den Juden bin ich Jude geworden. Und er hat nicht versucht, die Heiden zu Juden zu machen. Er ist allen alles geworden. Hudson Taylor, seine Missionsgesellschaft hat ihn ausgeschlossen, als er in China missionierte. Er hat den Zopf wachsen lassen, damit er die Chinesen erreicht. Bruder, das geht doch nicht. Wir müssen ja unsere Kultur den Leuten beibringen. Wir haben ja keinen Anstand. Aber dass die Chinesen viel reifer, viel weiter waren und viel mehr wussten als die in England. Verstehst du? Du kannst Leute nur erreichen, wenn du einer von ihnen wirst. Hudson Taylor, William Carey in Indien, ein echter Gehilfe, teilt den Schmerz des anderen, seine Schicksalsschläge mit. Weißt du, er stellt den Glauben nicht bloß, er identifiziert sich. Bruder, ich kann nicht dir helfen, aber ich kann für dich beten. Ein Gehilfe ist einer, der einem dem anderen die Tränen abwischt. Nicht warten, bis der liebe Gott das macht. Das macht er nicht. Dann bist du gestorben inzwischen. Aber wir haben Brüder und Schwestern, die uns mit dem Taschentuch die Tränen abwischen, uns in der Schwachheit helfen, uns ein Zuhause, eine Heimat geben, wenn wir entwurzelt sind, den Gedemütigten, dass wir sie aufrichten. Das macht der Herr Jesus durch uns, durch die Menschen, die den Heiligen Geist haben. Wir haben den Heiligen Geist nicht zum Schmoren, wir haben den Heiligen Geist zum Dienen. In aller Liebe. Ich bin böse. Aber das ist, was ich sagen wollte. Weißt du, wir haben den Heiligen Geist, dass wir den anderen verstehen, dass wir einander tragen, dass wir einander mit zum Heiland ziehen, näher mein Gott zu dir, miteinander. In der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, wo auch immer. Wir sind Partner. Partner. Nicht nur spenden und unterstützen, nein, wir sind Partner im Gebet. Wenn das Leben schwer wird, Partner als Schutzschilder. Niemand hat eine größere Liebe, heißt es in der Heiligen Schrift, als dass er sein Leben für andere lässt. Wo sind die Leute? Ich möchte die Leute sehen, die für mich ihr Leben lassen. Ich möchte sie sehen, die gibt's nicht. Sind gestorben oder schon entrückt. Verstehst du, wo sind die Leute, die füreinander verantwortlich fühlen, wenn es ihnen nicht so gut geht? Wo sind die Leute, die einander ermutigen, die einander Schutz anbieten? Kirchenasyl. Verstehst du? Ich weiß, was es bedeutet, wenn du einmal Kirchenasyl anbietest. Ich habe Roger seine Frau Kirchenasyl angeboten oder durchgeführt. Ich weiß, da hören sie dein Telefon ab, du bist nirgendwo mehr sicher. Aber ich danke Gott, Jesus sagt, ich stand dir zur Seite. Der Tröster, der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Werde nicht mutlos. In meiner Bibel heißt es, ich will dich trösten, wie eine Mutter einen tröstet. Paulus, ich habe jetzt vor kurzem noch die Predigt gehalten. Paulus sagt, niemand stand mir bei, ich war ganz allein. Und wir müssen solche Stunden erleben, damit wir sagen, ich pfeife auf alles. Ich habe Jesus. Aber es wäre schön, es gäbe die Menschen. Es wäre schön, wir hätten schon das Paradies hier auf Erden. Der Herr stand bei und bekräftigte das Wort damals in der Urgemeinde durch mitfolgende Zeichen. Der Herr gab Kraft und Gnade, dass Dämonen verscheucht wurden, dass man in anderen Sprachen redete. Weißt du, was in anderen Sprachen reden ist? Sprache der Liebe. Nicht nur blagabalabalagabaka. Verstehst du, in aller Liebe. So viele meinen, dass dieses unverständliche Babbeln, das wäre Zungensprache. Nein, das ist auch. Aber es gibt noch viel mehr als das. Die Sprache der Liebe, die Sprache des Herzens. Wir verstehen jetzt das Wort Gottes in unserer Muttersprache. Weißt du, was Muttersprache ist? Ach, du Kleiner. Ach, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Verstehst du? Das ist die Muttersprache. Nicht chaldäisch oder griechisch oder lateinisch, hebräisch oder sonst was. Die da glauben, die erleben den Beistand Jesu. Und ihnen folgen die Zeichen, dass ihnen nichts schadet. Die stehen zusammen, wo zwei oder drei zusammenstehen, sind sie stark, unschlagbar, uneinnehmbar. Zeichen geschehen denen, die da glauben. Und man muss nicht Held gewesen sein. Und man muss nicht irgendwie so Superman sein. Nein, einfach Menschen, die zusammenstehen, die sind unschlagbar. Gottes Gegenwart bestätigt sich, wenn wir miteinander zusammenstehen, einander ermutigen, einander ergänzen. Und der Herr sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist Gott für uns. Und das ist zuerst mal. Wenn du das weißt, ist Gott mit mir und bei mir, dann wirst du nicht verzweifeln. du wirst sagen, ich halte durch. Und irgendwo findet Gott noch irgendjemand, der zu dir steht und zu dir hält. Und ich bin Gott dankbar, dass es immer wieder noch Menschen gibt. So wie Elia, oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Keiner steht mehr zu mir. Und Gott sagt, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Erlebe die Gegenwart Gottes, dass Gott bei dir ist. Und wenn Gott gegenwärtig ist, dann kannst du dich erst verwirklichen. Dann musst du nicht ein Egozentriker sein. Dann musst du nicht nur dich selber suchen, sondern kannst auch den anderen suchen. Und dann bist du dem anderen ein Segen. Und das, was du für den anderen tust, das kommt auf dein Leben wieder zurück. Und zwar hundertfältig. Halleluja. Lob und Dank. Gott möge uns segnen. Vater, ich danke dir für dein Wort, für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns zeigst, dass du für uns füreinander geschaffen hast. Und wir sind füreinander gemacht. Jeder Einzelne für sich, Herr Jesus Christus, jeder Einzelne ist ja ein Werk deiner Hände. Jeder Einzelne ist so maßgeschneidert, dass wir zueinander passen. Und ich danke dir für die Geschwister in der Gemeinde. Ich danke für die Freunde, für die Partner, für die Weggefährten. Ich danke dir, die uns begleiten. All diese Menschen sind Gehilfen zur Freude. Halleluja, Jesus, lass uns eine Gemeinde sein, voller geistlichen Helfer. Halleluja, und wir möchten anfangen, einander zu dienen mit der Gabe, die du jedem Einzelnen gegeben hast. Und gib uns neue Sprache, gib uns neuen Glauben, gib uns neue Vision, Herr Jesus. Einfach die Vision für den anderen. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Wir nehmen unser Opfer auf.